sehen Sie mir es nach, dass ich sitzen bleibe. Ich bin auch schon etwas älter, aber wegen des Vortrags an sich ist es günstiger, wenn ich sitze. Was ich Ihnen heute Abend erzählen kann und berichten kann, sind die Ergebnisse meiner fast, nächstes Jahr habe ich sozusagen 30-jähriges Jubiläum als DDR-Forscher. Und diese Ergebnisse sind in diesem Buch auch im Wesentlichen drin. Sie sind fast ausschließlich, stützt sich das, was ich aufgeschrieben habe, auf Archivalien, die in der DDR erstellt wurden, das heißt also vom Ministerium für Staatssicherheit. Also andere Quellen gibt es auch kaum, weil das Ministerium für Staatssicherheit alle Auseinandersetzungen mit Neonazis, Rassisten und so weiter an sich gezogen hat. Insofern waren die Archive des BSTU gewinnbringend. Ich habe 3 Exemplare mitgebracht, die ich ermäßigt für jeweils 20 Euro abgeben kann. Und wenn man das will, kann ich auch noch signieren. Okay, dann am besten steige ich jetzt direkt ein mit einem Zitat von dem Soziologen und Sozialphilosophen Theodor Adorno. Nach seiner Ansicht brauchen Faschismus und der marxistisch-leninistische Kommunismus denselben autoritätsgebundenen Charakter zur Durchsetzung und Stabilisierung ihrer Macht. Für die Verarbeitung des Narzissmus und seiner Folgen in der DDR gilt, dass der Faschismus nachlebt, auch dort, nicht nur im Westen, und seine Folgen in der dass auch in der DDR die dort viel zitierte Aufarbeitung des Faschismus ebenso wie in der Bundesrepublik nicht oder nur unvollkommen gelungen ist. Das deutsche ideologische Syndrom aus Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus war nach 1945 nicht verschwunden, durfte öffentlich aber nicht stattfinden, wucherte aber sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene der Alltagskultur wie auch in institutionalisierter Form, sowohl im Westen wie im Osten. Ich darf vielleicht zu mir persönlich noch sagen, ich bin seit 1968 politisch aktiv gegen Neonazis und hatte dann Gelegenheit, als Wissenschaftler am Zentrum für Antisemitismusforschung mit der DDR-Forschung zum Neonazismus und Rassismus und so weiter zu beginnen. Durch die Vereinigung, ich will erstmal sozusagen von der Gegenwart ausgehen, durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 ist eine ultranationalistische rechte Bewegung entstanden und seit 1990 haben in ganz Deutschland nach offiziellen Angaben des Bundesministeriums des Innern mehr als 500.000 rechte Propaganda- und Gewaltstraftaten stattgefunden. Nach meinen Recherchen gab es in diesem Zeitraum etwa 380 Tote, also tote Kinder, Frauen und Männer, die von Neonazis und Rechten insgesamt getötet wurden, sehr oft totgeschlagen wurden. Der Anteil der Täter stammt überproportional im Verhältnis 4:1, das heißt gemessen an der Zahl der Einwohner aus den 9 Bundesländern. Zugleich liegt dort der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung etwa bei 2%, damit weit unter dem Bundesdurchschnitt von rund 9%. 2016 stiegen die neonazistischen Propaganda- und Gewaltdelikte deutlich an, und zwar auf etwa 23.000 pro Jahr. Das ist der höchste Wert seit 1945. Zum Vergleich, in der BRD gab es bis 1990 offiziell jährlich etwa zwischen 1.300 und 1.800 rechtsextremistische Propaganda- und Gewalttaten. Wir erleben jetzt gegenwärtig die Konstituierung einer rechten Massenbewegung gegen Ausländer pauschal und besonders gegen Moslems. Diese gewalttätige Bewegung der Rechten auf Straßen und Plätzen hat mit der Partei Alternative für Deutschland eine parlamentarische Ergänzung erhalten, die in der Regel mit 2-stelligen Prozentzahlen in fast allen Landesparlamenten und im Bundestag in Fraktionsstärke einziehen konnte. Und das bitte nach 5 Jahre nach der Gründung nur. Das ist also eine enorme Entwicklung, die da stattgefunden hat. Aber diese enorme Entwicklung hat eben historische Vorläufe und darüber möchte ich, zumindest was den ostdeutschen Teil angeht, sprechen. Ich könnte auch über das, was in Westdeutschland an rechter Entwicklung sprechen, aber das ist heute nicht das Thema. Aber ich sage es nur, weil immer wieder auch gibt es Stimmen, die behaupten, es wäre gegen die DDR gerichtet sozusagen. Oder das ist es natürlich nicht. In den ostdeutschen Ländern ohne Ostberlin gab es 2016 jeweils in Sachsen, Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern 50 rechte Gewalttaten pro 100.000 Einwohner. Im Westen sind es mit 11 rechten Gewalttaten pro 100.000 Einwohnern erheblich weniger. Im Bericht zum Stand der deutschen Einheit erklärte die Bundesregierung 2016, das ist bisher noch nie durch eine Bundesregierung erklärt worden, dass es sich beim Rechtsextremismus in Ostdeutschland um eine sogenannte besorgniserregende Entwicklung handelt, die das Potenzial hätte, den gesellschaftlichen Frieden in Ostdeutschland zu gefährden. Heute muss man sagen, die Bundesregierung müsste eigentlich erklären, dass das gesamte Deutschland, dass der Frieden in Deutschland insgesamt gefährdet ist, nicht nur in Ostdeutschland. Wie wir heute wissen, behielt die Bundesregierung mit ihrer Vorschau insofern recht, betrachtet man die neonazistischen Ereignisse in den ostdeutschen Städten wie Chemnitz, Köthen oder Cottbus im Jahre 2018. Nimmt man dazu die rechte Entwicklung in vielen Staaten Europas hinzu, so drängen sich Parallelen zur Entwicklung der 1920er Jahre auf. Diese braune Dynamik muss gebrochen werden, ehe sie sich zu einer Lawine entwickelt und sich verselbstständigt. Daher halte ich es mindestens für diskussionswürdig, sich für ein breites antifaschistisches Bündnis, eine Front aller Demokraten und Nicht-Rassisten zur Bekämpfung und gesellschaftlichen Marginalisierung der AfD und ihrer Anhänger unter faschistischen Tendenzen zu engagieren. Nach einer neuen demoskopischen Untersuchung von Oliver Decker an der Universität Leipzig, er hat lange Jahre für die Friedrich-Ebert-Stiftung Studien erstellt über das politische Bewusstsein, die politische Einstellung der Deutschen insgesamt, hat jetzt eben im vergangenen Herbst eine Untersuchung erstellt. Danach, und das ist wirklich, ich erschrecke jedes Mal, wenn ich es vortrage, sind etwa 40% der befragten Deutschen Ost wie West bereit, ein autoritäres System zu unterstützen. Fast jeder Zweite im Osten und knapp jeder Dritte im Westen stimmt der Aussage zu, Deutschland sei im gefährlichen Maße überfremdet. Soweit und so viel zur gegenwärtigen Ausgangslage. Um zu belastbaren Informationen zu kommen, was den Neonazismus in der DDR angeht, recherchierte ich mehrere tausend unveröffentlichte Archivmaterialien des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit, die durchgehend als streng geheim qualifiziert wurden. Alles, was ich Ihnen heute berichte, ist in den Archiven als geheim und streng vertraulich und so weiter abgelegt worden und durfte das Licht der DDR nicht erblicken. Mit dieser über Jahrzehnte andauernden Vertuschung von Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus versteckte die SED diese Tatsachen nicht nur vor der Öffentlichkeit insgesamt, sondern auch vor sich selbst. Dadurch wurde die rechte Bewegung nicht wahrgenommen und dies ist eine der wichtigsten Ursachen dafür, dass es in der sogenannten antifaschistischen DDR und darüber hinaus kein politisches oder historisches Bewusstsein gab oder gibt. In der DDR gab es, das ist das Besondere und zeigt eigentlich die Dimension, um die es hier geht, in der DDR gab es nur drei wissenschaftliche Studien zu dieser Problematik. Und alle drei, selbstverständlich, blieben die geheim. Ich skizziere sie nur kurz, aber es scheint mir doch wichtig zu sein. Die erste Studie war eine demoskopische Erhebung des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung, deren Ergebnisse Ende 1988 nur den Mitgliedern des Politbüros der SED zugänglich gemacht wurden. Das ZIJ befragte rund 2000 15- bis 30-Jährige zu ihren politisch-historischen Einstellungen. Die Ergebnisse zeigten den Wissenschaftlern in Leipzig deutschtümmelnde und nationalistische Überheblichkeiten und bei den meisten Befragten wurden größere Erkenntnisdefizite über das Wesen des Nazifaschismus und der Rolle Hitlers sichtbar. Der Behauptung, die Deutschen wären, Zitat, schon immer die Größten in der Geschichte gewesen, stimmten insgesamt 11% der Befragten zu. Lehrlinge mit 15%. Die Jugend der Arbeiterklasse war in einem stärkeren Maße bereit, neonazistische, rassistische Einstellungen aufzunehmen. 2% der Befragten bekannten sich zu den Skinheads und 4% waren Sympathisanten. 30% der Befragten bewerteten rechte Aktivitäten als gut. Das heißt, mehrere 10.000 DDR-Jugendliche orientierten sich, mehr oder weniger, an dieser Neonazi-Szene. Die zweite interne Studie war eine kriminalsoziologische Untersuchung, die an der Humboldt-Universität in Berlin ebenfalls 1988 erarbeitet wurde, aber auch erst nach der Wende publiziert werden durfte und konnte. Wie das ZIJ kam auch diese Studie zu dem Ergebnis, dass etwa 10% der Jugendlichen in der DDR zwischen 14 und 26 Jahren, das heißt mehrere 10.000 Personen, Zitat, neofaschistische Ansichten vertraten. Die dritte Studie wurde von der Arbeitsgruppe Skinhead der Kriminalpolizei, der Deutschen Volkspolizei in der Hauptstadt erstellt. Sie bezifferte das rechte Milieu auf insgesamt mehr als 15.000 Personen. Unter ihnen befanden sich insgesamt etwa 5.000 Neonazis, die unter der Reichsflagge Schwarz-Weiß-Rot den militanten, ideologisch verfestigten Kern einer rechtsradikalen Bewegung bildeten. Um sie herum gab es etwa 10.000 rechte Sympathisanten, die ab September 1989 zum Bestandteil der revoltierenden Bevölkerung wurden und wo sie ihren Führungsanspruch propagandistisch und militant etablieren konnte. Ich werde nachher, also ich komme jetzt dann gleich zum Kern meines Vortrags. Mein Vortrag besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil referiere ich sozusagen wissenschaftlich die Fakten, die Zusammenhänge, die Ursachen, und im zweiten Teil berichte ich über eher so erzählerisch über einzelne Pogrome oder Neonazi-Gruppen, die sich gebildet hatten in der DDR. Als erstes spreche ich zum Neonazismus. Insgesamt belege ich für die gesamte Existenz der DDR etwa 7000 neonazistische Propaganda und Gewalttaten. Neonazis waren in der Regel männliche Jugendliche und junge Erwachsene, die sich als Skinheads, Hooligans oder rechte Metal-Fans ab Ende der 70er Jahre zu einer rechten Bewegung entwickeln konnten. In Berlin und Potsdam gab es die meisten Neonazis, die die politische und organisatorische Spitze dieser Bewegung bildeten. Das Gros der Aktivisten stellten Oberschüler, Lehrlinge, Soldaten oder junge Arbeiter, die sich in ihren Einstellungen, ihrer Kleidung und ihrer Ideologie an der NSDAP, der SS, der SA orientierten. In Schulen, in der Armee, in Betrieben, in den Fußballstadien und auf Plätzen und Straßen äußerten sich neonazistisch, rassistisch und antisemitisch und traten gewalttätig gegen Volkspolizei, Linke und Ausländer in Erscheinung. Eine starke und wichtige Basis der rechten Bewegung waren die Hooligan-Gruppen der Oberliga-Clubs, in der auch viele Skinheads verankert waren. Mit den Hooligans gelang der rechten Bewegung, ähnlich wie in anderen Staaten Europas und auch wie in Westdeutschland, der Schritt in eine größere Öffentlichkeit. Mit ihren Parolen und Gesängen wie Deutschland den Deutschen, Ausländer raus oder Ausländer vertreiben, Nazis bleiben, erreichten sie in und außerhalb der Fußballstadien eine größere Anzahl Zuhörer. Vor und nach den Spielen randalierten die Hooligans in Zügen der Deutschen Reichsbahn, zerstörten Inventar, griffen Volkspolizisten und außereuropäische Ausländer gewalttätig an. Eine weitere Basis der rechten Bewegung waren die rechten Metal-Fans, die durch ihre zur Schau getragene Aggressivität, mit ihren uniformen Erscheinungen und ihrer offen gezeigten Affinität zu Nazi-Devotionalien und Symbolen zu einem Teil der rechten Bewegung wurden. In allen Bezirken der DDR gab es von 1960 bis 1990 Neonazi-Gruppen, die meisten insgesamt über 120, die meisten in Bezirk Berlin 21, gefolgt von Bezirk Halle 20 und im Bezirk Karl-Marx-Stadt mit 15 Gruppen. In den anderen Bezirken lag der Anteil der Neonazi-Gruppen im einstelligen Bereich. Zum Teil handelt es sich um uniformierte und bewaffnete Wehrsportgruppen. Ich werde im Einzelnen dann das noch beschreiben, wie das genau ausgesehen hat. Das Ministerium für Staatssicherheit bezeichnete die Neonazis insgesamt als sogenannte negativ dekadente Jugendliche, Rowdies oder Asoziale. Ihre Taten, die Taten der Nazis, wurden in wenige Paragraphen des Strafgesetzbuchs, wie zum Beispiel staatsfeindliche Hetze, Körperverletzung, Rowdytum oder Staatsverleumdung gepresst. Daher konnte der Generalstaatsanwalt der DDR, der jährlich eine von Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus weitgehend bereinigte Kriminalstatistik vorlegen. Das heißt, die Führung der SED wusste aufgrund dieser Informationen gar nicht mehr, was konkret sich an der Basis der Gesellschaft entwickelt hatte, weil die Wahrnehmung diese ganzen Bereiche verleugnet hat. Und dieser Prozess der Justizbehandlung dazu geführt hat, dass eine Entpolitisierung in der Betrachtung stattgefunden hat. In der Nationalen Volksarmee gab es von 1965 bis 1980 über 700 neofaschistische Vorfälle. Und ein gewichtiges Beispiel für das Scheitern der SED gegenüber den Neonazis war das Eingeständnis von Armeegeneral Heinz Hoffmann, Minister für nationale Verteidigung und Oberbefehlshaber der NVA, der Anfang der 1980er Jahre im Angesicht vieler Nazis und Neonazi-Gruppen in den bewaffneten Kräften resignierend feststellte, dass manche militärischen Vorgesetzten, aber auch Parteileitungen der Armee neonazistische Erscheinungen bagatellisierten, indem sie sie als, Zitat, dumme Jungenstreiche darstellten und betrachteten. Diese Verharmlosungen wurden auch bei General Milke sichtbar, der die neonazistischen Aktivitäten als Ausdruck von Wichtigtuerei ansah. 1988 erklärte sein Ministerium, ostdeutsche Neonazis würden lediglich unkritisch Tendenzen aus dem feindlichen Westen wiedergeben. Das war neben der Entpolitisierung, war eben die Festlegung, dass der Westen schuld wäre, die zweite Ursache dafür, dass eine ernsthafte Betrachtung dieser Gefahr nicht wahrgenommen wurde. Erst im Anfang 1988 hat das Politbüro der SED dann sozusagen durchgegriffen. Das berichte ich dann gleich anschließend. Die Verdrängung der für die Führung der SED äußerst unangenehmen Tatsachen zeigt sich bei der staatlichen Nachrichtenagentur ADN, die im August 1989 behauptete, Informationen zum Neonazismus in der DDR seien, Zitat, purer Unsinn. Die Aktivitäten von Neonazis bei den Montagsdemonstrationen, es gibt ja hier auch einige Bilder und Informationen zu diesen wichtigen Demonstrationen, dann ab dem Sommer 1989, stellen ein wichtiges Kapitel dar, was in der Fachliteratur beinahe vollständig ausgeblendet wird. Nach dem Angriff von Skinheads und Hooligans im Oktober 1987 auf Besucher eines Rockkonzerts in der Zionskirche in Berlin hatte das SED-Politbüro die Sicherheitsorgane angewiesen, die Repression auf die rechte Szene drastisch zu verstärken. Bei Hausdurchsuchungen wurden dann bei Rechten Waffen und Sprengstoffteile gefunden. Skinheads reagierten auf die Repressionen der Weise, dass sie sich tarnten, indem sie die Skinhead-typische Bekleidung wie Jeans, Hosenträger oder Schnürstiefel ablegten. Sie ließen sich die Kopfhaare wachsen, was den Sicherheitsbehörden in der Öffentlichkeit zusätzlich die Identifizierung erschwerte. So getarnt konnten sie wieder in den Jugendclubs verkehren. Bis dahin, aufgrund dieser Entscheidung des Politbüros, war es denn in der gesamten Republik den Skinheads verboten, in die Jugendclubs zu kommen. Aber eben durch diese Antwort sozusagen, also der Tarnung, war das wieder aufgehoben. Ja. Skinheads und andere Neonazis waren bei den Demonstrationen und Auseinandersetzungen ab August 1989 nur noch durch entsprechende Sprechchöre, faschistische Symbole oder durch ihre Bereitschaft zur Gewalt zu erkennen. Zum Beispiel gab es die Parolen, die das Ministerium für Staatssicherheit aufgeschrieben hat. Wir wollen keine Ausländerschweine, Deutschland ist deutsch. Wenn das der Führer will, dann stehen die Deutschen still, denn Deutschland ist deutsch, schlagt die Neger tot. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, wir wollen keine Negerschweine. Der entscheidende Knackpunkt fand am 4. Oktober 1989 vor dem Hauptbahnhof in Dresden statt, als mehrere tausend Demonstranten, unter ihnen Neonazis, bei der Schlacht um den Hauptbahnhof Volkspolizisten mit Flaschen und Pflastersteinen angriffen und mit Brandbomben einen Funkstreifenwagen der Volkspolizei zerstörten. Es wurde Freiheit, Freiheit gerufen und Deutschland, Deutschland gerufen. Und es wurde die deutsche Nationalhymne, die erste Strophe, gesungen. Etwa 1000 Demonstranten wurden damals von der Volkspolizei verhaftet. Zwei Tage später, am 6. Oktober, protestierten in Dresden etwa 5000 Menschen, die von der Volkspolizei angegriffen wurden, woraufhin Demonstranten mit Steinen und Flaschen antworteten und riefen, schlagt die Kommunistenschweine, hängt sie auf. Demonstranten hatten sich mit Eisenstangen und Eisenkugeln bewaffnet, es wurden Luftdruckpistolen benutzt, sowie Reizgassprays und Schlagringe mitgeführt und einige Demonstranten trugen Schutzhelme. Um die Volkspolizei zu verstärken, wurden Soldaten der Nationalen Volksarmee zum Einsatz gebracht. Insgesamt wurden an diesem Tag, dem 6. Oktober 1989, 367 Personen vorläufig festgenommen. Unter den Festgenommenen befanden sich 6 Skinheads. Als die Züge mit den Geflüchteten aus der Prager Botschaft im sächsischen Blauen durch den Bahnhof fuhren, standen dort Frauen und Männer, die Deutschland, Deutschland über alles sangen. Ende Oktober 1989 demonstrierten in Wolfen bei Bitterfeld im Bezirk Halle Tausende für ein Ende der Herrschaft der SED. Und dabei wurde auch ein Transparent mit der Aufschrift Deutschland den Deutschen, Schwarze raus aus der DDR getragen. Nach dem Fall der Mauer verschmolz die ostdeutsche Rechte mit ihren Gesinnungsgenossen, mit ihren Gesinnungskameraden aus dem Westen zu einer gemeinsamen deutsch-deutschen rechten Bewegung. Über die bei den Wahlen siegreiche Allianz für Deutschland, abgekürzt AfD, das war ein Bündnis von der CDU, DSU und DA, und über die Pogrome 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock-Lichtenhagen ging der neonazistische Staffelstab zur NPD, die in einigen Länderparlamenten gewählt wurde. Die AfD, gegründet 2014, brauchte dann nur noch die einzelnen Elemente der rechten Bewegung aufzusammeln und wurde so in kürzester Zeit zu einer starken politischen Kraft in der Bundesrepublik. Ich komme jetzt zum Antisemitismus. Über 900 antisemitische Propaganda und Gewalttaten hat bis 1990 stattgefunden. Darunter befinden sich 145 Schändungen jüdischer Friedhöfe und Gräber, die einen Ausdruck des manifesten Antisemitismus darstellen. Da es in der DDR nur wenige hundert Jüdinnen und Juden gab, bilden die antisemitischen Propagandataten von Neonazis das Gros der Angriffe im Land selbst. Um den Antisemitismus in der DDR verstehen zu können, ist es notwendig, den Begriff Antizionismus historisch zu analysieren, um ihn von seiner Entstehungsgeschichte her bis zu seinem Gebrauch als Tarnung für Antisemitismus verstehen und bewerten zu können. Zweitens ist es unumgänglich, den Neonazismus als wichtige politische Kraft für die Propagierung des Antisemitismus wahrzunehmen. In der DDR handelt es sich beim Antisemitismus sowohl um ein gesellschaftliches wie auch ein staatliches Phänomen. In der Gesellschaft, durch und in Institutionen, sowohl in der Innen- wie in der Außenpolitik der Regierung der DDR, wurden antisemitische Einstellungen sichtbar und diese Tatsachen wurden sowohl publizistisch als auch wissenschaftlich geleugnet. Einzig die antisemitische Kampagne von 1952-53, in deren Folge einige hundert führende Funktionäre der jüdischen Selbstverwaltung mit ihren Familien in den Westen geflüchtet sind, wird in der Literatur als Antisemitismus bewertet. Die antizionistische Innen- und Außenpolitik der SED war ein getarnter, spezifischer Antisemitismus, dessen historische Ursachen in der Sowjetunion angesiedelt sind. Das Kernstück dieser Ideologie ist die aus antiimperialistischen Positionen entwickelte Behauptung, Israel hätte sich durch das Bündnis mit dem US-amerikanischen Imperialismus in einen faschistischen bzw. rassistischen Staat verwandelt. Professor Albert Norden, er war Mitglied des Politbüros und dort zuständig für Propaganda, forderte im Juni 67 den ihm untergebenen Werner Lamberts auf, dafür zu sorgen, dass in der Presse der DDR die israelischen Militäroperationen analog zum Überfall der Nazis auf die Sowjetunion dargestellt werden. Lamberts, er leitete die ZK-Abteilung für Agitation, war zuständig für eine wöchentlich stattfindende sogenannte Argumentationssitzung mit den Chefredakteuren der Presse, bei der die ideologische Ausrichtung der Journalisten festgelegt wurde. So titelte die SED-Tageszeitung Neues Deutschland pflichtgemäß nach den Kämpfen in den palästinensischen Flüchtlingslagern in Beirut, als militärische Einheiten christlicher Milizen hunderte Kinder, Frauen und Männer töteten. Zitat: Israel betreibt die Endlösung der Palästina-Frage. In der außenpolitischen Wochenzeitung Horizont wurden diese Ereignisse in Beirut mit den SS-Massakern von Lidice und Oradour gleichgesetzt und es wurde behauptet, die Israelis führten einen von langer Hand vorbereiteten Holocaust durch. Die in diesen Vergleichen vorgenommene stillschweigende Verharmlosung der Verbrechen der Nazis stellt den Versuch dar, die Deutschen und Deutschland von der psychischen Last der Nazi-Verbrechen zu entlasten. Diese Ideologie entfaltet ihre Suggestion in der Weise, dass die Israelis zu Tätern, ja zu faschistischen Verbrechern erklärt werden, die entweder genauso geworden sein sollen, wie es die Nationalsozialisten waren, oder noch schlimmer. Doch es blieb nicht bei der publizistischen Unterstützung der Feinde Israels, denn bereits seit 1967 lieferte die SED an Ägypten und Syrien Waffen, wie zum Beispiel Abfangjagdflugzeuge MiG-21, Panzer vom Typ T-54, Panzerbüchsen RPG-7, Granaten, Panzerminen und militärisches Know-how. Diese vom Antizionismus verdeckte Antisemitismus zeigte sich nach 1945 als der Kampf gegen Faschismus und Antisemitismus und konnte so wieder politisch wirksam werden. Hier haben wir es mit dem Paradoxon eines Antisemitismus zu tun, der beständig beteuert, er richte sich nicht gegen die Juden als solche. Jetzt komme ich zum Rassismus. Über 700 Propaganda- und Gewalttaten betreffen den Rassismus, der sich vorwiegend gegen Ausländer, Arbeiter, Studenten, Wissenschaftler, Diplomaten richtete. In den allermeisten Fällen wurden die Angriffe von männlichen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen durchgeführt und fanden republikweit in über 400 Städten und Gemeinden der DDR statt. Eine Besonderheit dieses ostdeutschen Rassismus waren über 40 gewalttätige Angriffe auf Wohnheime von Ausländern. Das begann im August 1975 in Erfurt, als dort ein Wohnheim für algerische Arbeiter von einem deutschen Mob angegriffen wurde. Es war so, dass also bis 1975, also es gab einen chronischen Mangel an Arbeitskräften, selbstverständlich auch, weil bis 1961 Tausende und Abertausende die DDR verlassen hatten. Aber dieser Aderlass ging ja dann auch weiter mit der Abmachung über die Familienzusammenführung und so. Hatte die SED zu tun, eben Arbeitskräfte zu gewinnen aus dem Ausland. Und dann kam ab den 60er Jahren kamen polnische Arbeiter in die DDR, zum Teil als Grenzgänger, also morgens kamen die rüber in die DDR und abends wieder zurück, aber eben auch Arbeitskräfte aus Polen, die dann in Wohnheimen untergebracht wurden, ähnlich wie Arbeiter aus Ungarn oder aus der Tschechoslowakei. Und ab 1975 begann der, in Anführungszeichen, Import sozusagen außereuropäischer Arbeiter. Das begann mit den algerischen Arbeitern und dann später kamen die Mosambikaner dazu, dann die Kubaner, die aus anderen afrikanischen Staaten und arabischen Staaten zum Teil eben auch. Und dieses Auftauchen der außereuropäischen Arbeiter in Erfurt war für die Bevölkerung dort unfassbar. Also es war ein Schock sozusagen, ja? Also weil die natürlich durch die Sprache, durch die Kultur, unterschiedliche Sprache und Kultur, gab es da erstmal gar keine Berührungspunkte. Und viele reagierten dann sozusagen hysterisch darauf. Und ich werde es noch ein bisschen näher erklären. Das Ende, weil dort der Beginn war auch der Angriffe auf das Wohnheim der Algerier. Das Ende der Angriffe auf Wohnheime von Ausländern war dann Ende August 1990 in Trebbin im Bezirk Potsdam, als etwa 30 Rassisten ein Wohnheim für Mosambikaner gewalttätig angriffen. Es muss daher auch die Behauptung korrigiert werden, die Angriffe auf Wohnheime für Ausländer in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen 1991-92 wären die ersten Pogrome in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Zum Vergleich, in der BRD haben in diesem Zeitraum keine Angriffe auf Wohnheime stattgefunden. Erst im Juni 1992 wurde in Mannheim-Schönau ein Wohnheim für Flüchtlinge von Rassisten angegriffen, wobei die Angreifer Unterstützung von mehreren hundert Deutschen erhielten, die sie durch Rufe und Parolen anfeuerten. Eine zweite spezifische Form des ostdeutschen Rassismus bilden über 200 gewalttätige Pogrome und pogromartige Auseinandersetzungen, die in 110 Städten und Gemeinden stattfanden. Dabei wurden ungezählte Menschen, die aus über 30 verschiedenen Ländern in die DDR gekommen waren, verletzt und über 10 Personen wurden, zum Teil in Lynchjustiz, getötet. Durch die über 200 gewalttätigen Pogrome und pogromartigen Auseinandersetzungen, sie fanden flächendeckend in 110 Gemeinden und Städten statt, wurden ungezählte Menschen verletzt. Die Pogrome zwischen Deutschen und Ausländern nahmen ihren Anfang im Juni 1965 in Magdeburg, als anlässlich eines Pressefestes der örtlichen Tageszeitung Volksstimme es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten einerseits und der Volkspolizei und sowjetischen Soldaten andererseits gekommen war. Die zweite Besonderheit eben waren die Angriffe auf Wohnheime, die im Sommer in Erfurt begannen. Und das habe ich schon mal gesagt. Das ist irgendwie doppelt. Jetzt komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags, wo ich Ihnen eigentlich eher erzählerisch berichten möchte, wie das denn so ausgesehen hat bei einzelnen Vorkommnissen. Und das erste Beispiel, das ich Ihnen vortragen möchte, stammt vom September 1950 in Schwerin, als die Sicherheitsorgane der DDR eine neonazistische Untergrundorganisation zerschlagen hatten und 13 Personen wurden dabei inhaftiert. Die Gruppe bestand aus Volkspolizisten, die sich unregelmäßig zusammengetroffen hatten. Da wurde Heil Hitler gesagt und es wurde gegen die Sowjetunion gehetzt. Es wurde gesagt, die Russen müsste man einzeln totschlagen, die Russen wohnen in Erdhütten und die Russen hatten keine Kultur. Bei den drei Mitgliedern wurden zwei Pistolen und zwei Karabiner gefunden. Der Anführer der Gruppe gab bei seiner Vernehmung an, dass sie gegen die Sowjetunion und gegen die DDR kämpfen wollten. Er hatte einen Fluchtplan ausgearbeitet und die Desertion vorbereitet. Ein anderes Mitglied der Gruppe gab bei der Vernehmung an, ein Mitglied der Gruppe wäre 1945 Angehöriger der Werwolf-Organisation gewesen und hatte damals ein Waffenlager zwecks Fortsetzung des Kampfs gegen die Sowjetunion angelegt. Das Lager befand sich an einem Waldstück in Winkmoor, ca. 3 Kilometer von Grabow entfernt. Dort lagen dann 4 Pistolen und eine weitere Pistole und noch eine Pistole. Also war eine der ersten Neonazi-Gruppen, die zerschlagen wurden. Und es gab da eben den Zusammenhang, das leuchtet ja auch ein, zwischen den sogenannten Werwolf-Gruppen, die es gegeben haben soll. In Wahrheit war das eher eine Angst der US-Amerikaner, aber auch, ich denke, auch der Sowjets, dass halt doch aus dem Untergrund heraus Nazis militärisch zuschlagen könnten. Aber in Wahrheit gab es kaum solche Angriffe. Und das war einer der wenigen, glaube ich, überhaupt auch in Deutschland, wo jemand sich bezogen hat auf diesen Begriff Werwolf. Eine andere frühe Neonazi-Gruppe wurde Anfang 1960 in Berlin Hohenschönhausen inhaftiert. Das waren 40 jugendliche Neonazis, die eine rechtsradikale Untergrundbewegung gegründet hatten und die sich in Potsdam in einem Keller hatten die ihren Treffpunkt eingerichtet. 2/3 der Inhaftierten waren Mitglieder der FDJ und der Anführer ein Potsdamer Student. Bei der Hausdurchsuchung wurden mehrere Hakenkreuzfahnen, eine Hitlerbüste und Naziliteratur gefunden. Die Gruppe hatte an den Grenzbefestigungen in Berlin und anderswo antisemitische Schmierereien angebracht. Die Verhaftungen als auch der gesamte Ermittlungsvorgang wurden als streng geheim eingestuft. Also ich wollte diese Beispiele nur bringen, also um aufzuzeigen, dass diese Neonazis nicht vom Mars kamen, sondern dass sich das entwickelt hatte, ähnlich wie im Westen auch, von kleinen Anfängen, von kleinen Gruppen her oder auch von größeren Gruppen, aber von mehr als im Grunde genommen Einzelfällen, entwickelte sich diese rechte Bewegung, die wir heute beobachten können. Jetzt komme ich mehr in die 80er Jahre in Leipzig, als es in und vor der HO-Gaststätte Goldener Löwe im Juni 1980 zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen 23 Kubanern und mindestens 150 Deutschen gekommen war. 2 Deutschen mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kubaner wurden durch eine Einsatzgruppe der Volkspolizei, Besatzungen von 8 Funkstreifenwagen und einer mobilen Einsatzreserve der Volkspolizeibereitschaft in die Gaststätte abgedrängt und dort festgehalten. Deutsche, die sich vor der Gaststätte versammelt hatten, forderten, Zitat, Herausgabe der Kubaner oder riefen Parolen wie Schmeiß die Kubaner aus der DDR raus, schlag die Nicker und die Bullen, heute haben wir Gelegenheit dazu. Volkspolizisten mit Schlagstöcken lösten diese Menschenansammlung in und vor der Gaststätte auf. Ein Kriminalpolizist zog seine Dienstwaffe zu Abschreckungszwecken. Alle 23 Kubaner wurden von der Volkspolizei vorläufig festgenommen. Gegen 5 wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Rauditum ohne Haft eingeleitet. Das Ermittlungsergebnis kam zu dem Beschluss, dass sich die Kubaner in einer sogenannten Notwehrsituation befunden hatten. Die deutschen Täter blieben zuerst juristisch unbehelligt. Und erst im Juli, also einen Monat nach den Auseinandersetzungen, wurde gegen zwei Deutsche wegen Rauditum verurteilt. Im Oktober 1980 kam es in Merane im Kreis Glauchau im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Wurde eine Wehrsportgruppe, die sich nach dem Vorbild der westdeutschen Wehrsportgruppe Hoffmann gebildet hatte, aufgelöst. Es waren Schüler der Goethe-Oberschule in Merane. Sie hatten sich SS-Dienstgrade zugesprochen, zeigten den Hitlergruß und sangen das Deutschlandlied. Sie fertigten faschistische Embleme und Symbole und waren im Besitz sogenannter faschistischer Druckerzeugnisse. Hatten Bücher von Hitler, die von den Eltern kamen. Mehrfach schmierten sie auf Bänke im Stadtpark Hakenkreuze sowie die Buchstaben WMG, Wehrmachtsgruppe. Als Mutproben führten sie Ladendiebstähle durch. Gegen 2 Schüler hatte das Volkspolizeikreisamt Zwickau Ermittlungsverfahren mit Haft wegen Rauditum und öffentlicher Herabwürdigung eingeleitet. An der Goethe-Oberschule und an der Willy-Börner-Oberschule in Merane sollten mit dem Kreisschulrat Vertretern der FDJ-Kreisleitung Glauchau, den Eltern der Beteiligten und der Schüler der jeweiligen Klassen eine sogenannte prinzipielle Auswertung stattfinden. Damit sollten Schlussfolgerungen für die Erziehungsarbeit der Elternhäuser gezogen werden. Das heißt, das politische Problem wurde zu einem pädagogischen Problem gemacht. ein Beispiel, in dem die Hooligans eine Rolle spielen, weil die sind einfach wirklich wichtig. Nach dem Fußballspiel Halle Akademie gegen BFC Dynamo im Mai 84 marschierten Berliner Hooligans geschlossen zum Bahnhof. Auf der Rückfahrt nach Berlin-Lichtenberg gab es im Zug der Deutschen Reichsbahn rassistische Angriffe auf 26 zufällig mitreisende Kubaner, wobei es auf beiden Seiten Verletzte gab. Die Kubaner waren zur Berufsausbildung im VEB Elektroprojekt und Anlagenbau in Berlin tätig und waren nach einer Exkursion zu den Gedenkstätten, also KZ-Gedenkstätten in Weimar und Buchenwald, auf der Rückreise nach Berlin. Ihnen wurde der Eintritt in die Mitropa-Gaststätte mit den Worten verwehrt, nur für Weiße. Ihre deutschen Begleiterinnen wurden als Nutten angegriffen. Eine Verletzung eines BFC-Fans war zum Anlass genommen worden, das Abteil der Kubaner zu stürmen. Beim Halt im Bahnhof Jüterbog wurde eine Segregation in der Weise durchgeführt, das heißt, die Kubaner wurden in den ersten Wagen geführt und die BFC-Fans wurden nicht weiter als bis zum dritten Wagen durchgelassen, der zweite Wagen blieb leer. Weiterhin wurden drei Reisezüge beschädigt. Bei dem Umzug kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Kubanern und etwa 150 BFC-Fans. Die Angreifer warfen mit Schotter und Pflastersteinen und setzten Flaschen und Flaschenteile als Schlagwaffen ein. Und in Sprechchören wurde gerufen, Kanaken raus, Juden raus, Kubaner raus, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen und so weiter. Außerdem wurde das Deutschlandlied gesungen. 5 Deutsche und 6 Kubaner wurden verletzt. Ein BFC-Anhänger musste zur stationären Behandlung ins Oskar-Zieten-Krankenhaus in Jüterbog eingeliefert werden. Bei der Ankunft im Bahnhof Lichtenberg in Berlin-Lichtenberg wurden zuerst die Deutschen aus dem Zug geleitet und der Wagen der Kubaner wurde durch eine Sperrkette der Volkspolizei gesichert. Die zum Teil vermummten BFC-Fans versuchten jedoch mehrfach, diese Kette zu durchbrechen, um zu den Kubanern vorzustoßen. Es wurden antisemitische, faschistische und rassistische Parolen gegrölt und das faschistische Horst-Wessel-Lied wurde gesungen und der Hitlergruß gezeigt. Der Wagen mit den Kubanern wurde dann auf ein anderes Gleis gefahren und da befürchtet werden musste, dass die Rassisten die Adresse des Wohnheims der Kubaner in der Kowalke-Straße kannten, wurde die Sicherung des Gebäudes durch die Führung der Volkspolizei veranlasst. Es gab 6 verletzte Kubaner, von denen einer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Außerdem waren 5 Hooligans verletzt worden. Insgesamt wurden 39 Deutsche als Täter identifiziert, wobei 9 von ihnen zum Teil mehrfach vorbestraft waren. Gegen 8 Deutsche wurden Ermittlungsverfahren wegen Rowdytum eingeleitet und gegen 9 Täter wurden Haftbefehle erlassen. Als einer der Rädelsführer wurde ein in Erkner wohnender Deutscher ermittelt, gegen 2 weitere Täter wurde die Rädelsführerschaft geprüft. Dieses Pogrom konnte geschehen, obwohl seitens des MFS 2 Mitarbeiter zur Absicherung des Fußballanhangs und seitens des BFC 6 hauptamtliche Mitarbeiter sowie 20 Sportordner zum Einsatz kamen. Das hat natürlich hinten und vorne nicht gereicht. Gegen 4 Deutsche wurden Ermittlungsverfahren wegen Rowdytum eingeleitet. Dazu kamen 4 Ordnungsstrafverfahren und 4 Belehrungen. Da wir jetzt weil ich jetzt hier zu Besuch bin in Karl-Marx-Stadt, in Chemnitz, in der früheren Karl-Marx-Stadt, habe ich mir ein paar Beispiele ausgesucht, weil ich dachte, es ist für Sie auch interessant zu wissen, was denn zum Beispiel 1985 passiert ist. Im Dezember 85 gab es eine Neonazi-Gruppe in Karl-Marx-Stadt, gegen die die Volkspolizei gemäß staatsfeindlicher Hetze, staatsfeindlicher Gruppenbildung mit Haft Verfahren eingeleitet hatte. Die Mitglieder der Gruppe verherrlichten der Öffentlichkeit Faschismus und Militarismus und wollten eine neonazistische Gruppe nach dem Vorbild der in der BRD verbotenen Wehrsportgruppe Hoffmann bilden, deren Name Nationale Partei Chemnitz, NPC, lauten sollte. Sie wollten in erster Linie Personen gewinnen, die durch den Deutschen Turn- und Sportbund, die Gesellschaft für Sport und Technik bzw. in den bewaffneten Organen eine Spezialausbildung im Zwei- und Nahkampf absolviert hatten. In der Gaststätte Güldener Bock waren Mitglieder der Gruppe durch, Zitat, faschistische, neonazistische sowie rassistische Äußerungen in Erscheinung getreten. Sie zeigten dort den faschistischen Gruß, äußerten sich antisemitisch und rassistisch, wie zum Beispiel Judenschweine, Nickerschweine in Deutschland und diese Kneipe bleibt deutsch. 2 Jahre später gab es in den Betrieben Fritz-Heckert-Kombinat und Kombinat Orstar Hydraulik, VEB Industriewerk Karl-Marx-Stadt, eine Veranstaltung mit Heavy-Metal-Rock-Formationen, die, Zitat, den Ausgangspunkt für schwere Straftaten bildeten. Nach dem Konzert gab es in Bussen gewalttätige Auseinandersetzungen und als sich Fahrgäste zur Wehr setzten, wurden sie mehrfach als Kommunistenschweine beschimpft. An Haltestellen wurden Personen beim Einsteigen behindert und ebenfalls als Kommunistenschweine beleidigt. Es wurden Hochrufe auf Hitler und Hess gegrölt. Rassisten fuhren in eine Bus der Linie 24 ins Stadtzentrum, wo sie auch zwei Kubaner trafen, die sie als Ausländergelumpe und Kanaken beschimpften und die sie grundlos durch gezielte Faustschläge und Fußtritte verletzten. Dabei sangen die Angreifer das Deutschlandlied. Als der Bus bei der Haltestelle angekommen war, wurden die kubanischen Arbeiter gewaltsam aus dem Bus geworfen. Das Dezernat 1 in Karl-Marx-Stadt sah in diesem Verhalten, Zitat, Ausschreitung mit faschistischem Charakter. Passanten, die mit einem anderen Bus der Linie 24 zu dieser Haltestelle gekommen waren, bemerkten die verletzten Kubaner auf der Straße, griffen sie brutal an und verletzten sie noch erheblich dazu. Nur durch Flucht konnten sich die angegriffenen Kubaner weiteren Repressalien entziehen. Eine Mitarbeiterin der Abteilung Inneres beim Rat des Stadtbezirks der Karl-Marx-Stadt West, die im Bus der Linie 24 am 24. Oktober 87 belästigt worden war, Zitat, weigerte sich aus Angst vor Repressalien der Täter als Zeuge vor Gericht auszusagen. Im Dezember 87 gab es erneut ein Konzert, ein Heavy-Metal-Konzert in den VEB Industriewerke. Dort trat eine Gruppe von 10 Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf, in Lederbekleidung mit verschiedenen Aufschriften, Plaketten und Ledermützen mit einem Totenkopf und gekreuzten Knochen, also das war ein Vorbild der SS, nach dem Vorbild der SS. Sie verherrlichten faschistische Symbole. Bei den Krawallen schritt die FDJ-Ordnungsgruppe nicht ein, sondern, Zitat, beteiligte sich selbst am Flaschenzerschlagen und provozierte Auseinandersetzungen mit Besuchern. Nach der Veranstaltung stimmten sie an der Bushaltestelle kurz das Deutschlandlied an. An diesem 19. Dezember 87 randalierten in einer Straßenbahn der Linie 5 Jugendliche und junge Erwachsene, beleidigten Mitreisende als Judensau und Kommunistenschwein und grölten Neonazi-Parolen und Hochrufe auf Adolf Hitler. Zwei Täter wurden durch beherztes Einschreiten der Bürger der Volkspolizei zugeführt. Können Sie noch zuhören? Also ich kürze es jetzt ein bisschen ab und erzähle Ihnen noch, was in Berlin passiert ist. Weil Berlin war am meisten los, weil natürlich auch es war die größte Stadt der DDR und die meisten Neonazis gab es dort. Und da gab es, ich hatte ja schon berichtet von dieser Neonazi-Gruppe aus dem Jahr 1960. Im Jahr 1966 gab es wieder eine Neonazi-Gruppe. Der Direktor der 17. Oberschule Berlin-Lichtenberg im Ortsteil Biesdorf fand im November 1966 in einer Mappe eines Schülers, er war 16 Jahre jung, einer 10. Klasse schriftlich festgelegte Satzungen einer Gruppe, zu der drei weitere Schüler, ebenfalls 16 Jahre, gehörten. Sie bildeten eine neofaschistische Gruppe und durch Ermittlungen wurde eine weitere neonazistische Gruppe mit 6 Jugendlichen ausfindig gemacht, die sich Bund Deutscher Jugend nannte und die einen nationalsozialistischen Staat errichten wollten. Sie waren aufgefallen, weil sie im Unterricht bei der Erörterung von politischen Fragen ablehnende Haltungen über die DDR äußerten. Juden und anderen Nicht-Ariern wurde die Mitgliedschaft in ihrer Gruppe verboten. Ihre Symbole waren das germanische Runenkreuz, der Hitlergruß und ihre Vorbilder waren ehemalige Naziführer, mit deren Namen sie sich ansprachen. Und das Besondere in diesem Fall war, Väter dieser männlichen Jugendlichen hatten privilegierte und hervorgehobene Berufe. Unter anderem war dabei ein Major als Vater der Nationalen Volksarmee, ein Major der Volkspolizei, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Magistrat von Groß-Berlin und einer war Leiter einer Konsumgaststätte. Es waren jetzt also nicht also asoziale oder unterprivilegierte. Durch die Ermittlungen wurde Ende 1977 bis 1979 gab es wieder in Biesdorf und in Marzahn eine Neonazi-Gruppe, die mehrfach auf Straßen faschistische Lieder sang und wie die SA marschierte und den Hitlergruß zeigte. Sie nannte sich Partei Demokratischer Nationalisten Deutschlands. Es gab eine Satzung, Mitgliedsbeiträge wurden erhoben und sie gaben sich SS-Dienstgradbezeichnungen. Sie fertigten selbst eine schwarz-weiß-rote Fahne mit Hakenkreuz auf rotem Grund. Mitglieder der Gruppe zerstörten Sitzpolster, Beleuchtungseinrichtungen, Fensterscheiben in S-Bahn-Zügen auf S-Bahnhöfen. Diese Information des MFS führte diese Entwicklung darauf zurück, dass imperialistische Kräfte, Zitat, gegen den sozialistischen Staat vorwiegend über Massenmedien in zunehmendem Maße faschistische, neofaschistische und antikommunistische Ideen popularisierten. Dieser Einfluss aus dem Westen sei, so das MFS, Zitat, nachgewiesenermaßen ursächlich für das neofaschistische Gedankengut von Kindern und Jugendlichen der DDR. 1979 wurde in Berlin eine Neonazi-Gruppe ermittelt, die aus 5 Schülern der 9. und 10. Klasse der ersten Oberschule Bruno Baum im Prenzlauer Berg und der zweiten Oberschule in Marzahn aus einem Hilfsarbeiter der städtischen Friedhofsverwaltung Berlin-Friedrichsfelde bestand. Gegen sie wurde wegen, Zitat, öffentlichen Herabwürdigung der staatlichen Ordnung gemäß § 220 Strafgesetzbuch ermittelt. Unter der Bezeichnung Deutsch-Nationaler Jugendbund hatten sie im April 1979 insgesamt 141 Flugblätter mit folgendem Text hergestellt. Soll ich ihn vorlesen? Deutsches Volk, geht am 20. Mai nicht zur Wahl, zeige deine Stärke, kämpfe gegen deine Unterdrückung für deine Freiheit, jagt die Russen und Sozi-Schweine davon. Unser Vaterland muss Deutschland heißen. Der Funke ist da, entfache die Flamme. Sieh nicht zu, wie sich die roten Hunde auf des Arbeiters Tasche satt fressen und in Prunk leben. Deutschland rot Front. Erwache, verrecke, deutsche Nationalsammlung. Das war die Unterschrift, deutsche Nationalsammlung. Die Flugblätter wurden am 17. Mai 1979 in Prenzlauer Berg und Mitte in Post- und Hausbriefkästen verbreitet. Die gerichtliche Hauptverhandlung vor dem Stadtbezirksgericht Berlin-Pankow sollte mit von Funktionären der FDJ-Bezirksleitung und der FDJ-Kreisleitung in Berlin durchgeführt werden. Das waren also das Problem bei den Gerichtsverhandlungen war die, dass es laut Verfassung der DDR war an die Gerichtsverhandlung öffentlich. Und dann war eine Möglichkeit, eben das Publikum zu füllen durch gezielte Einladungen. Und um so also ein Mindestmaß an Geheimhaltung dennoch aufrechtzuerhalten. Ja, hier noch vielleicht ein Beispiel vom. Okay, soll ich aufhören? Doch? Zu den Ursachen, okay. Mache ich. Zu den Ursachen. Das Image einer antifaschistischen und antiimperialistischen DDR stand auf dem Spiel und deshalb musste die SED den Kern dieser Verbrechen, den Umschlag von rassistischen Einstellungen in brutale, tödliche Gewalt unter allen Umständen vertuschen. Anfang 1989 erhielt Erich Honecker, Besuch von René Urbani, wahrscheinlich kennt ihn niemand hier, aber gleich wissen Sie, wer es ist. Er war Vorsitzender der Kommunistischen Partei des Großherzogtums Luxemburg. Der war zu Besuch bei ihm in der Hauptstadt. Und dieser René Urbani, der sprach Honecker an auf die Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik. Honecker antwortete ihm, Zitat, der Fremdenhass liegt sehr stark in der deutschen Mentalität. Bei uns in der DDR ist das überwunden. Bei den Mai-Demonstrationen sieht man Menschen verschiedener Hautfarbe und Herkunft, die in Brüderlichkeit und Freundschaft zusammengehen. Zitat Ende. Das war eine Lüge, weil er wusste schon, zum Beispiel aus Erfurt war er schon informiert, also in Erfurt hatte man ihn, so als dieses Pogrom mit den Algerien geschah, hat er ihn sofort informiert. Ja. Und er war bestimmt, er wusste da zu dem Zeitpunkt schon die Ergebnisse des ZIJ. Ja. Also das war total gelogen. Anders als SED und MFS es darstellten, handelt es sich beim Neonazismus nicht um ein Problem der klassischen Kriminalität, sondern um ein politisches und ideologisches Problem, das mit kriminellen Randerscheinungen verkoppelt war und ist. Für die SED waren die wichtigsten Methoden der Bekämpfung der sogenannten Rowdies bzw. der sogenannten negativ dekadenten Jugendlichen erstens die Verharmlosung durch Entpolitisierung und Kriminalisierung, hauptsächlich der Rädelsführer, sowie zweitens bei Ausländern die massenhafte Rückführung ins jeweilige Heimatland. Das heißt, es sind Tausende und Abertausende von ausländischen Arbeitern ins Flugzeug gesetzt worden und zurückgeführt worden nach Kuba oder nach Mosambik, ohne dass es Gerichtsverhandlungen gab. Es wurde einfach bei Auseinandersetzungen wurden entsprechende Verhaftungen vorgenommen und zwangsweise ausgewiesen. Das wird heute auch noch gemacht. Also das war damals üblich und heute. In der Regel bedeutet dies, dass Opfer zu Tätern umfunktioniert werden konnten, ohne dass jeweils juristische Aufklärungen durchgeführt wurden. Drittens wurde unisono dem Westen bzw. Westmedien die Schuld für Neonazismus in der DDR zugesprochen. Die Ursachen jedoch lassen sich nicht allein aus Politik, Ideologie oder durch Einwirkungen aus dem Westen erklären, denn ohne innere Ursachen hätten neofaschistische Parolen keinen Nährboden finden können. Dazu gehört die gescheiterte Entnazifizierung, da können wir gerne nachher auch drüber diskutieren oder wie auch immer, die autoritäre Ideologie eines völkischen Nationalismus von Linken umfassende politische Repression auch gegen Demokraten und Sozialisten und die anhaltende Krise der ostdeutschen Ökonomie. Neben der Weigerung der SED, die rechte Gefahr wahrzunehmen, das heißt, die Neonazis zu unterschätzen, sehe ich in der Art und Weise, wie die Entnazifizierung von sowjetischer und deutscher Seite durchgeführt wurde, eine bedeutende Ursache für die Entwicklung einer neonazistischen und rassistischen Bewegung in der DDR, ähnlich wie es in der Bundesrepublik letztlich zu einer Renazifizierung kam. Der dritte Parteitag der SED hatte im Juli 1950 beschlossen, dass in der DDR die Wurzeln für Faschismus, Rassismus mit Stumpf und Stiel ausgerissen worden wären. Im November 1952 beschloss die Volkskammer, Zitat, das Gesetz zur staatsbürgerlichen Gleichstellung der ehemaligen Wehrmachtsoffiziere und NSDAP-Mitglieder. Diese Entscheidung wurde im Radio von Proschitz kommentiert, der früher nicht nur Offizier der Wehrmacht, sondern auch Mitglied der NSDAP und der SS war. Im Herbst 1953 war etwa 25% der SED, ehemalige Nazis, 25%. Von den 400 Abgeordneten der 58 gewählten Volkskammer waren 56 ehemalige Nazis. Im SED-Zentralkomitee arbeiten 27 ehemalige Nazis, 8 Minister, 9 stellvertretende Minister und 2 Vorsitzende des Ministerrats waren ehemalige Nazis. In der Nationalen Volksarmee waren 1957 von den 16 Spitzengenerälen 5 ehemalige Offiziere der Wehrmacht. Davon hatten 3 als Generäle für Hitler gedient. Ein Viertel aller Obersten bei der NVA hatten eine Karriere als Offiziere der faschistischen Wehrmacht hinter sich gebracht. Ich komme zum Schluss. Tradierte autoritäre und oder rassistische Bewusstseinsinhalte konnten so virulent bleiben und wurden durch systematische Tabuisierung und Ausgrenzung der massenpsychologischen Ursachen des Narzissmus in einem kontraproduktiven Sinn entweder konserviert oder reaktiviert. Die Reduktion der Ursachenforschung zum Narzissmus allein auf ökonomische Zusammenhänge wurde bei gleichzeitiger Bekämpfung sozialpsychologischer Theorien zu einem ideologischen Hindernis für eine umfassende Wahrnehmung, Aufarbeitung und Erforschung ihrer anhaltenden Wirkungen. Dass diese historischen Tatsachen auch von der Partei Die Linke, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Neuen Deutschland oder von der VVN, BDA seit Jahrzehnten geleugnet werden, hat politische Folgen. Es bedarf daher einer großen gesellschaftlichen Anstrengung, um die Dynamik der rechten Bewegung zu stoppen, denn ihr Rassismus basiert nicht nur in Deutschland in seinem Kern auf einer nationalistisch-völkischen Ideologie. Stellen wir uns der Gefahr und wehren wir uns gemeinsam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.